Herr Sell, die Berliner Sozialgerichte melden einen Klagerekord gegen Hartz-IV-Bescheide. Über 30.000 Klagen wurden in der Hauptstadt im letzten Jahr eingereicht, größtenteils von cleveren Rechtsanwälten, die sich auf die offenbar massiv fehlerhaften Hartz-IV-Bescheide spezialisiert haben. Ein Beispiel von vielen für eine Hartz-IV-Industrie, zu der auch Anbieter von häufig sinnlosen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fortbildungseinrichtungen, privaten Arbeitsvermittlern und jede Menge Bürokraten gehören. Und fast die Hälfte der jährlich 50 Milliarden Euro für Hartz-IV-Empfänger werden hier geschluckt. Worauf kann man denn verzichten?
Ich denke, man kann vor allem verzichten auf sinnlose Maßnahmen für die Betroffenen. Ich will ein Beispiel geben. Wenn Sie sich mal die Fortbildungslandschaft anschauen, dann werden Sie dort sehr viele Maßnahmen finden, die sehr kurz laufen, die sehr billig sind, weil dann 25 Leute in so einem Raum sitzen und da wird dann 3, 4, 5 Wochen Bewerbungstraining gemacht. Häufig für die Betroffenen schon zum 2., 3., 4. Mal in Gruppen, die völlig heterogen sind, das bringt den Leuten überhaupt nichts. Das hat sogar negative Folgen, weil die Leute frustriert wieder rauskommen.
Warum gibt es so etwas? Wer profitiert also von solchen Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten? Welche Interessen stecken dahinter? Wer sind die Anbieter?
Also die Anbieterlandschaft gerade in diesem Bereich ist äußerst unübersichtlich. Da sind sehr viele schwarze Schafe unterwegs und auch deswegen, das muss man wissen, weil die Bundesagentur für Arbeit, die Arbeitsgemeinschaften, die Jobcenter sehr viel Geld auch versucht haben zu sparen, indem man so billig wie möglich die Maßnahmen einkaufen wollte. Und dann haben die Leute natürlich versucht, ihre Kosten anzupassen. Es gibt aber natürlich auch ganz handfeste materielle Profiteure, wenn sie an den Bereich, den Großbereich der öffentlich geförderten Beschäftigung denken in Form der Arbeitsgelegenheiten, landläufig auch als 1-Euro-Jobs bezeichnet, dann haben natürlich zum einen die Anbieter solcher Maßnahmen einen materiellen Vorteil, denn sie bekommen zwischen 300 und 500 Euro jeden Monat als Pauschale für jeden 1-Euro-Beschäftigten. Und auch die Kommunen haben einen Vorteil, wenn sie beispielsweise ihre Schulen sanieren mit Hilfe dieser 1-Euro-Jobber.
Nun will ja die Bundesagentur für Arbeit ihre Strategie dort ändern. Sie wollen wegkommen von den 1-Euro-Jobs und wollen hin zu einem sozialen Arbeitsmarkt, also ein künftiger paralleler Arbeitsmarkt zur Normalbeschäftigung. Ist das eine sinnvolle Alternative aus Ihrer Sicht?
Ja, wenn dieser soziale Arbeitsmarkt möglichst dicht am ersten Arbeitsmarkt angesiedelt wäre. Die bisherigen Vorstellungen aber der Bundesagentur für Arbeit, die bekannt geworden sind, laufen eher in eine andere Richtung. Da will man also genauso an dieser Illusion der zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten, die weit weg sind vom ersten Arbeitsmarkt, für eine ganz bestimmte Gruppe von schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen, will man festhalten. Und damit beseitigt man nicht das Grundproblem. Würde dieser soziale Arbeitsmarkt, in Anführungsstrichen, würde der möglichst nah am ersten Arbeitsmarkt sein, dann könnte man darüber diskutieren.
Möglichst nah am ersten Arbeitsmarkt, das bedeutet ja Konkurrenz für die normalen Unternehmen im Wettbewerb, oder nicht?
Ja, auf den ersten Blick. Aber ich will das mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn Sie einen Langzeitarbeitslosen haben, der seit 2, 3 Jahren keine Beschäftigung mehr hatte, der vielleicht auch weitere Einschränkungen hat, körperlicher Art, der vielleicht mal suchtkrank war und so weiter. Dieser Mensch wird heute und mit großer Sicherheit in absehbarer Zeit nicht eingestellt werden von einem normalen Unternehmen. Wenn Sie jetzt ein Beschäftigungsunternehmen auf diesem sogenannten sozialen Arbeitsmarkt hätten, was diesen Menschen beschäftigt, und zwar nicht in sinnlosen oder weit von den Normalitäten entfernten Beschäftigungsfeldern, sondern beschäftigt mit Aufträgen, die dieses Beschäftigungsunternehmen von der normalen Industrie, von den normalen Handwerksunternehmen bekommt als Unterauftragsnehmer. Die Einschränkungen, die diese Menschen aber haben, das wird dann über einen Lohnkostenzuschuss ausgeglichen, den der Staat zahlt an das Beschäftigungsunternehmen. Dann haben die dort arbeitenden ehemaligen Langzeitarbeitslosen die Chance, sich im normalen Produktionsprozess zu beweisen. Und auch der eine oder andere Handwerker oder Gewerbetreibende wird dann sehen, hier gibt es auch Leute, die sich in der Zusammenarbeit bewähren. Und ich gebe dem einen oder dem anderen mal eine Chance, dann rüber zu wechseln in ein normales Beschäftigungsverhältnis.
Sie reden von Lohnkostenzuschüssen, das kennt man ja auch unter dem Stichwort Kombilöhne. Die Kritik daran, wenn Unternehmen Lohnkostenzuschüsse gezahlt werden, dann sind Mitnahmeeffekte einfach zu erwarten. Wie wollen Sie das ausschließen?
Also das ist grundsätzlich ein nicht ausschließbares Problem. Mhm. Sogenannte Mitnahmeeffekte wird es immer geben. Man muss bei der Ausgestaltung dann versuchen, möglichst intelligent die Maßnahmen so zu stricken, dass diese Mitnahmeeffekte reduziert werden, verringert werden. Ich bin an dieser Stelle auch ganz deutlich, ein solches Modell würde ich persönlich nur unterstützen, wenn es gleichzeitig, und da sieht man, wie die Dinge zusammenhängen, einen ordentlichen Mindestlohn gibt. Denn das ist natürlich Voraussetzung. Die bisherigen Kombilohnmodelle sind deswegen so problematisch, weil dadurch, dass wir in vielen Branchen keinen Mindestlohn haben, haben die Unternehmen tatsächlich Leute eingestellt, die so wenig verdient haben, dass sie aufstockend Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben. Das ist aber weniger ein Problem sozusagen des Arbeitslosengeldes II, sondern dass die Löhne in diesem Bereich eben keine Untergrenze haben, die sie vor dem Absturz schützt.
Aber wir haben ja auch die Problematik, dass insbesondere Langzeitarbeitslose, die keine oder eine unzureichende Qualifizierung haben und sich auch kaum qualifizieren lassen, dass es für die ja auch kaum noch Betätigungen gibt. Gerade einfache Tätigkeiten sind in den letzten Jahrzehnten ja konsequent runtergefahren worden. Haben Sie tatsächlich die Hoffnung, dass durch dieses Modell sozusagen Dienstleistungen im einfachen Bereich wieder entstehen können?
Ja, das, was Sie gerade beschrieben haben, das nenne ich den versunkenen Arbeitsmarkt. Bis in die 80er Jahre hinein hatten wir in vielen Bereichen der Wirtschaft, der Industrie, aber auch, wenn Sie an den öffentlichen Dienst denken, sehr einfach strukturierte Arbeitsplätze, die nicht hoch entlohnt wurden, aber die wenigstens eine normale Beschäftigungssituation darstellten. Die wurden alle, wie wir wissen, seit den 80er Jahren radikal wegrationalisiert. Aber, wie Sie auch richtig gesagt haben, die Menschen wurden nicht wegrationalisiert, sondern die sind da. Und ich glaube, diesen Wegfall der einfach qualifizierten Arbeit, den müssen wir jetzt wieder ans Tageslicht heben, denn der Bedarf ist ja da. Also wenn Sie beispielsweise den Bedarf nehmen in kommunalen Freibädern oder im öffentlichen Nahverkehr, was Begleitungspersonal angeht, wir wissen doch mittlerweile und wir erleben es ja auch, welche negativen gesellschaftlichen Konsequenzen auch für unsere Lebensqualität diese totale Wegrationalisierung einfacher Arbeit hat. Und insofern wäre dieser Ansatz, diese Bereiche jedenfalls teilweise mit zu subventionieren, eine Möglichkeit, diese Beschäftigungsfelder wieder ein Stück weit zu reaktivieren.
Und unterm Strich wird nach Ihrem Modell auch billiger für den Steuerzahler?
Im ersten Moment würde diese von mir vorgeschlagene öffentlich geförderte Beschäftigung teurer, weil ich sage ja auch, dass diese Leute sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein sollen, wenn auch zu unteren Tariflöhnen, das ist doch ganz klar, aber sie sollen ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis haben und die Lohnkostensubventionierung wäre im ersten Schritt natürlich erst einmal höher dann anzusetzen als das, was ich heute für 1-Euro-Jobs oder für irgendwelche billigen Maßnahmen zahle. Aber sie werden ja nicht zu 100% subventioniert, sondern diese Beschäftigungsunternehmen müssen einen Teil der Kosten am ersten Arbeitsmarkt realisieren. Damit realisieren sie aber auch Wertschöpfung, also Aufträge, die erledigt werden. Und man kann sogar Produktionen, die ausgelagert worden sind, ins Ausland, dazu gibt es erste Erfahrungen hier in Deutschland, die kann man sogar zurückholen und hier machen lassen. Das heißt, wir erhöhen damit die Wertschöpfung und daraus werden ja auch Beiträge und Steuern gezahlt. Und wenn man endlich mal so eine Rechnung aufstellt, dann wird relativ schnell klar, dass dann unter dem Strich hier eher ein positiveres Ergebnis als heute erzielt wird. Und ich sage das ganz deutlich, ich bin auf der anderen Seite auch dafür, einen Teil der Milliardenausgaben, die bisher in sinnlose Maßnahmen fließen, komplett für diese sinnlosen Maßnahmen zu streichen und dann ganz konsequent die verbleibenden Mittel einmal auf diese öffentlich geförderte Beschäftigung zu konzentrieren und zum Zweiten, das ist auch ganz wichtig in der jetzigen Situation, auf die qualifizierte Umschulung in neue Berufe, die mit einem Berufsabschluss enden. Denn wir haben in der Pflege, bei den Erziehern, wir haben in anderen Berufsfeldern Bedarfe, aber dazu müssen sie eine ordentliche Umschulung machen und dazu reicht sicherlich kein 2-Wochen-Kurs in irgendeinem Institut.